gucken wir mal, wie heute läuft. Ich bin auf jeden Fall gut fertig.
Oh ja.
Was?
Kategorie Zeitgeistbeschwerde.
Oh, das ist das falsche Intro, Tobi. Nochmal bitte.
Ja. Oh Gott, ey. Und damit herzlich willkommen zur Teezeit, Folge 55, glaube ich, haben wir gesagt.
Du hast das nachgeschaut.
Ja, es ist die 55. Es ist das falsche Intro gewesen. Heute läuft einiges daneben hier. Also ich hatte jetzt tatsächlich, um es mal zu erklären, ich hatte immer noch das alte Projekt der letzten Folge auf und da war das Zeitgeistbeschwerde-Intro noch drin und irgendwie...
Wenn man den Witz erklärt, macht das nicht besser.
Ja, das ist recht, was recht.
Nein, aber wenn du sagst, dass heute viel daneben läuft, dann sollte ich vielleicht besser den Tee einschütten.
Ja, also vor allem, was auch daneben läuft. Wir haben uns jetzt gerade schon im Vorlauf dieser Folge so ein bisschen verquatscht.
Sehr lange unterhalten.
Und
ich glaube, der Tee ist kalt.
Stand nicht auf einem Stöfchen oder so, der ist lauwarm. Das heißt, wir sollten uns wirklich als erstes um den Tee kümmern.
Jetzt schüttest du ja doch an.
Ja, ich erledige das jetzt.
Ja, gut. Ja. Läuft heute einiges daneben? Ja, sieht noch gut aus.
Ja, vor allem nicht nur heute. Ich habe im Laufe der letzten Woche einmal Chiköfte gegessen.
Chiköfte M oder Chiköfte?
Chiköfte.
Okay. Das ist das, wo die Soße separat ist, die scharfe?
Ja, okay. Ja, genau. Genau, da hatte ich die Woche einmal gegessen. Und ich habe mir hart auf die Zunge gebissen. Richtig hart auf die Zunge gebissen. Und zwar so unkontrolliert auf die Zunge gebissen, dass ich wirklich von diesem Biss eine enorme Wunde an der Zungenspitze hatte und sich meine Zungenspitze immer angefühlt hat wie ein Fremdkörper an meiner Zunge. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, hatte ich da, also ein sehr appetitlicher Einstieg in die Folge, hatte ich so das Gefühl, dass da so ein Stück hängt.
Einfach abschneiden.
Ja,
die ganze Zunge abschneiden.
Ich dachte nämlich auch, ich kann dieses etwas hängende Stück,
ungewöhnliche Probleme erfordern, ungewöhnliche Lösungen,
einfach rausziehen und hab das dann quasi
einfach
mehr...
die Zunge rausziehen.
Ja, nee,
einfach feste packen
nur so,
und einmal schön...
Nee, es war nur so eine Zungennervenzelle, so eine einzige
Nervenzelle
oder so.
Okay.
Und ich habe die raus...
Du hast dann eine Pinzette genommen, hast dir deine OP-Handschuhe angezogen?
Die war greifbar, also die hing halt irgendwie und die war greifbar und ich dachte, ach komm, ich zock das Ding da mal raus und es war die schlechteste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.
Das war der schlimmste
Schmerz, den ich je, also selbst 4,5 Stunden Tattoo auf dem Rücken haben nicht so wehgetan wie das.
Okay, das also einiges an dieser Geschichte ergibt keinen Sinn, I call Bullshit.
Es war kein Bullshit.
Du redest erst von einer enormen Wunde und dann sagst du eine Nervenzelle. Wie groß sind die Nervenzellen deiner Zunge?
Also pass auf. Ich habe mir in die Zunge gebissen.
Und es war eine enorme Wunde. Dich zu zitieren.
Es war eine Wunde.
Tobi, deine Wunde ist enorm.
Es ist halt aber wie so eine Beißwunde gewesen. Du hattest halt quasi so einen kleinen Riss.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Einen kleinen Riss in der Zunge. So. Ja. Aber. Es gab halt von diesem Biss, der ja dann offensichtlich eine Wunde öffnet, gab es einen Abkömmling dieser Wunde, der sich dachte, ja komm, ich flieg so halb ab.
Du meinst, du hattest da einfach so ein Stück Haut?
Ich dachte auch, es sei ein Stück Haut. Ja, war es aber nicht. Es war
denn
eine
die Zunge ist dein Muskel.
Ja, dann war es halt ein Stück. Aber es war so eine Nervenzelle, die einfach so überhing. Also die einfach so drüber war. Der Rest war halt einfach quasi wie so ein Schnitt. Einfach rein. So,
du möchtest mir erklären, dass du dir selber einen Muskelfaserriss zugefügt hast?
Ja, wenn man es so sagen möchte. Ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben möchte. Es war die Hölle auf jeden Fall.
Okay.
Es ist wirklich, ich habe, nachdem ich diese eine kleine Zelle meiner Zunge dann herausgezogen habe und alles wieder echt massiv anfing
zu bluten,
zu quellen, und ich den Schmerz des Jahrtausends hatte, habe ich erstmal gecheckt, wie viele Nervenenden offensichtlich in so einer Zunge stecken.
Hast du das wirklich so gegriffen und mit einmal so gezogen?
Ja.
Wie man sich das so im Kopf vorstellt, wenn man irgendwie an den Fingern ja, da irgendwie man, so Haut genau. übersteht und da dran genau. zieht und dann sich die ganze Haut so bis zum Oberarm ablöst.
Ja.
Okay, ich verstehe. Das tut mir leid.
Und das ist der einzige Teil der Zunge, also so ist zumindest mein Gefühl jetzt.
Der noch etwas geschmeckt hat.
Der jetzt noch nicht abgeheilt ist. Und das ist jetzt mittlerweile, das war, wir schreiben.
5 Tage hast du gesagt.
Heute Dienstag. Ja, Freitag letzte Woche war das.
Okay.
Freitag letzte Woche. Ja.
Deine Zunge heilt aber ganz schön schnell.
Der ist. Zungen heilen generell sehr schnell, wie Dr. Google mir anschließend verraten hat. Mhm. Also, ich habe danach natürlich auch gegoogelt, wie lange braucht die Zunge zum Abheilen. Die Zunge heilt, wenn sie nicht, sich nicht vollständig entzündet, sehr schnell ab, tatsächlich. Ist eine der Sachen, die am schnellsten abheilt, so in deinem Körper. Ja, aber der Tee, der ist lauwarm.
Aber du dachtest dir, ich helfe der Zunge jetzt noch mal mehr und reiße sie in Stücke.
Das war nicht klug, ja. Ich gebe es ja zu, aber dieses eine Stück, das ist, wie soll man das beschreiben? Also du hast eh schon das Gefühl, die, das hatte ich auch bis gestern noch so, dass die Zungenspitze durch diesen Biss sich anfühlt wie so ein Fremdkörper an der Zunge.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das auch sehr gut, wenn du dir auf die Zunge gebissen hast oder so, dass dann gerade diese Spitze sich so ein bisschen taub anfühlt. Wie als wenn du zu lange auf der Toilette gesessen hast und dann dein Bein eingeschlafen hast.
Ja, boah. Oh,
so, und dann,
boah.
Dann stehst du auf und dann hast du das Gefühl, dein Bein bootet gerade so. Und dann hast du dieses Kribbeln.
Oh ja, 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 ja.
Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich das mal, da muss ich irgendwie Kind gewesen sein oder so, dass ich wirklich so lange dann auf der Toilette saß, mein Bein eingeschlafen ist, ich aufgestanden bin und da halt nicht drüber nachgedacht habe und dann dieses Bein halt keinen Druck verspürt habe. Und dann da halt auch nicht drauf reagiert habe und dann das Bein einfach unter mir weggeknickt ist und ich einfach voll mit Gesicht nach vorne langgelegt habe.
Das hatte ich nur einmal. Das hatte ich einmal zu Schulzeiten. Ich glaube, es war sogar in unserer Mottowoche am Hippie-Tag, an dem ich auch die Gitarre da hatte und so. Hatte ich ja so eine Blumenkette auf dem Kopf und habe mich dann auf den Schulhof gesetzt und mit anderen dann irgendwie House of the Rising Sun auf dem Schulhof gezockt oder so. Und ich saß da die ganze Zeit im Schneidersitz und dabei ist eines meiner Beine halt irgendwie eingeschlafen, aber ich habe es auch nicht so richtig bemerkt, muss ich sagen, weil ich habe da gesessen und irgendwie, keine Ahnung, war es mir auch egal. Habe ich versucht aufzustehen, ja, ist auch das eine Bein komplett weggeknickt und ich bin umgeflogen. Die Gitarre ist heile geblieben, das ist sehr schön.
Das ist gut. Ist das die Akustikgitarre, die heute bei mir in der Wohnung steht?
Ja, das ist okay. die Gitarre, die bei dir. Die
Jack Johnson Gitarre.
Die Jack Johnson Cole Clark, ja. Genau.
Aber die heißt anders. Das Modell, weißt du noch, welches Gitarrenmodell ist?
Oh, irgendwas,
was da drin steht?
Fat Lady, ja, glaube ich. Ne?
Das ist die Fat Lady.
Das ist die Fat Lady, ja, tatsächlich.
Ein sehr fetter Sound.
Ja, muss man sagen. Scheint schon seit einigen Monaten in deinen Enden. Ja, aber.
Einigen Monaten? Das Ding steht seit 2 Jahren bei mir. Du spielst einfach nie Akustikgitarre. Ich weiß gar nicht. Willst du die eigentlich irgendwann mal wieder haben?
Na klar.
Also bald habe ich eine 3-stellige Anzahl an Songs damit geschrieben.
Mhm. Auf jeden Fall. Also irgendwann nehme ich die zurück. Definitiv.
Okay.
Ich dachte halt, du schreibst Songs. Ich lass dich mal.
Ja. Habe ich ja.
Ja, dann. Kannst du sie ja nächstes Mal hier schön mitnehmen, du.
Okay.
Haben wir ein bisschen Akustik.
Soll ich dir ein paar Lieder vorspielen?
Ja, gerne.
Okay.
Also du kannst auch hier unseren Podcast.
Gehen auch Cover?
Ja, klar.
Wonderwall?
Ist verboten auf der Gitarre.
Imagine?
Ist erlaubt, weil es Beatles ist, beziehungsweise John Lennon nur, ne?
Ja.
Ja, ist okay. Kann man machen.
Was ist mit atonaler Musik?
Geil. Richtig geile 12-Ton-Musik. Schönberg. Richtig Bock.
Ich glaube, der hat nichts für die Gitarre geschrieben.
Nee, aber das muss dich ja nicht hindern.
Einfach kein Connoisseur.
Dich muss es doch nicht hindern, oder? Also auch wenn, ich sag mal, atonale Musik nicht für die Gitarre gedacht ist, lass dich nicht aufhalten.
Okay.
Es gibt tatsächlich auch die Gitarren, das hatte ich gesehen, das ist auch krass, mit so Halbbünden und so.
Ja, ja, klar. Ja, gerade wenn es dann ein bisschen mehr in nicht westliche Notation geht, wo du ja auch in dem Sinne Viertelnoten hast.
Ja.
Oder Halbnoten. Also bei uns gibt es ja einen Halbtonschritt und in manch anderen Notationen von anderen Kulturkreisen gibt es ja durchaus Vierteltonschritte.
Ja, das ist quasi so.
Ja, es ist halt zwischen, also Das, ich glaube, so klingt das nicht.
Ach, ungefähr so.
Nein, so klingt das nicht.
Ja,
das ist, aber gibt's auch, weil wenn du halt auf der Geige könntest du ja sowas spielen.
Ja.
Weil du da ja keine Bühne hast.
Keine Bühne,
da kannst du ja unendlich viele Töne so dazwischen spielen, aber bei der Gitarre bist du da ja gebunden.
Ja. Aber es gibt auch Fretless-Gitarren, also ohne Bünde.
Ja, genau.
Da würde sowas ja auch gehen, aber es gibt ja tatsächlich extra Gitarren mit so Viertelbünden.
Weil es halt auch einfach geiler ist, weil du da vernünftig Akkorde greifen kannst. Akkorde greifen auf einer Fretless-Gitarre ist halt, ja.
Ja.
Macht halt keinen Spaß.
Ja.
Es macht einfach keinen Spaß.
Habe ich auch noch nie gespielt, muss ich sagen, eine Fretless-Gitarre.
Wenn du die spielst, wird es einfach nur schief klingen. Weil du die Bünde halt nicht perfekt abgreifst. Also du kannst manche Akkord... Griffe ja gar nicht dann so machen, wie du sie jetzt machst.
Ja.
Weil du dann ja schon einfach daneben liegst. Liegen würdest.
Spannend.
Gut. Dieser Exkurs in die schöne Welt der Musik.
Ja.
Für Leute, die jetzt neugierig geworden sind, was, Vierteltonschritte, wie? Für einen leichten Einstieg, wo eben noch so viel so für das westliche Ohr noch so viel drin ist, kann ich King Gizzard and the Lizard Wizard empfehlen. Zum Beispiel das Album Microtonal Banana oder wie heißt dieses eine Album nochmal, das etwas aktuellere, wo die das auch verwendet haben.
Keine Ahnung.
Das finde ich nämlich noch ein bisschen eingängiger. Ich gucke das mal richtig fix hier nach. Das ist Uno Sekundo, das ist K.G. heißt das Album und da kann ich zum Beispiel Straws in the Wind von King Gizzard and the Lizard Wizard empfehlen. Ist ein schöner Einstieg da rein, weil da noch, sag ich mal, viel Tonfolgen sind, an die man gewöhnt ist und dann nur so ein bisschen dieses, sag ich mal, so Mikrotonale eingestreut ist, was das Ganze einen sehr entspannten Einstieg macht.
Ja, das ist beispielsweise auch der Fall auf dem YouTube-Video, wodurch ich das Ganze quasi hauptsächlich kenne, und zwar Microtonal Guitar Fixed Fret von Tolgahan Çoğulu?
Çoğulu? Ja, gerade in arabischen Musik oder
12 Millionen Aufrufe, also ist ein sehr bekanntes Video, und da ist es nämlich auch so, er spielt erst eine Gitarre, die, sag ich mal, nur so minimal mit diesen zusätzlichen Bünden versetzt ist, und dann eine, die wirklich quasi nur daraus besteht. Also hier kann man zum Beispiel, ich zeig's jetzt Moritz mal kurz, links ist die mit mehreren,
ja,
offensichtlich.
Ja.
Das ist auch ganz interessant, weil dann spielt er halt erstmal nur so, sag ich mal, etwas leicht abgewandeltes und zeigt, okay, wie hört sich im Prinzip das an, wenn es krass abgewandelt ist, ne, wenn man sehr viele mikrotonale Bünde, Töne einbindet auf so ein Instrument. Ist sehr interessant. Crazy Ding. Und ist man auf jeden Fall hier gar nicht gewöhnt. Also wenn man so an westliche Popmusik denkt, dann auf gar keinen Fall.
Nee, ist ja einfach 12 Töne. So. Und fertig so. Aber da, ja.
Ja.
Gut. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob irgendwelche Slides oder so mikrotonal sind. Oder zum Beispiel gewisse Blue Notes oder so. Das ist eigentlich mikrotonal.
Stimmt.
Weil diese Blue Note, die du oft so bei so im Jazz oder bei Blues-Sängern hast, die ist halt, wenn du jetzt in der westlichen Notation bist, würdest du sagen, die ist falsch. Die ist irgendwie nicht ganz die oder die Note, weil die ist so leicht dazwischen. So. Ist halt mikrotonal. Gut, Ausflug in die Musik beim Teezeit-Podcast.
Wieso?
Zeit für Tee. Wir haben nämlich den Tee eingeschüttet, den getrunken, aber gar nicht darüber geredet, Tobi.
Das ist richtig. Ja, der Tee war lauwarm.
Ja.
Aber immer noch lecker. Sehr kräftig im Geschmack, fand ich.
Wenn ich nicht genau wüsste, hätte ich gesagt, dass da ein, also, ich sage, da ist sowas wie Anisartiges drin.
Ja.
Das schmeckt man recht stark.
Finde ich auch.
Da du es bist, wird es kein Rooibos sein. Deshalb sage ich grüner Tee.
Kräutertee.
Scheiße.
Das ist eine Kräutertee-Mischung. Mit würziger Süße und angenehmer Schärfe.
Also so Süßholz.
Ja. Ist richtig. Süßholz? Bisschen
Zimt vielleicht?
Anis, Zimt, ja. Was verbindest du mit angenehmer Schärfe?
Pfeffer.
Noch was anderes? Also Pfeffer ist nicht drin. Angenehme Schärfe?
Chiköfte.
Die hat was andere Schärfe.
Nee, die leckere Schärfe.
Ach, stimmt, die leckere Schärfe.
Das ist deren...
Stimmt.
Ist, aber nee, Chili ist nicht angenehme Schärfe.
Nee. Kann man sich auch hauptsächlich sogar Tee mitmachen. Viele trinken Tee mit Zitrone.
Brennnessel.
Brennnesseltee mit Zitrone?
Auf jeden Fall.
Ja, ist das echt?
Ja, das ist...
Ich meinte aber Ding. Ingwer.
Ah.
Ingwer-Schärfe kennt man ja auch tatsächlich. Kennt man, ja. Zusätzlich noch...
Wasabi-Tee.
Wasabi.
Ist auch eine leckere Schärfe.
Nee.
Angenehme Schärfe.
Finde ich nicht.
Sei denn, du löffelst das.
Finde ich nicht. Zusätzlich auch Koriander und Malvenblüten.
Ja, und Koriander kenne ich, aber was zur Hölle sind Malvenblüten?
Boah, das ist immer wieder eine Frage für Dr. Google. Wir gucken einmal nach Malvenblüten.
Bekommen wir jetzt ein Intro?
Ja, Dr. Google?
Dr. Google.
Dr. Google, nein, das haben wir gar nicht.
Dr. Google, was ist los mit mir?
Malven ist halt einfach eine Pflanzengattung. Also du kannst es hier begutachten.
Das sieht aus wie was, was halt bei Mutter im Garten ist.
Ja, kommt nämlich auch aus Afrika. Also
okay.
15
ich kenne nicht mit.
15 bis 30 Arten davon und die sind in Eurasien und Nordafrika verbreitet. Also je nachdem, wo deine Mutter wohnt, ja, nah dran.
Bis wohin geht Eurasien?
Boah, schwierige Frage. Eurasien ist
Dr. auch... Dr. Google.
Eurasien.
Dr. Google.
Das ist nicht das... Fucking Intro.
Eurasien ist Europa und Asien, oder?
Eurasien. Wer gehört zu Eurasien?
Das klingt für mich einfach wie ein Mischwort aus Europa und Asien.
Nee, es ist die Eurasische Wirtschaftsunion, besteht aus Armenien, Belarus,
Kasachstan. Ja, es ist die Eurasien. Guck mal, geh doch, da ist ein Wikipedia-Artikel Eurasien. Ja, guck doch einfach mal da drauf.
Ja, stress mich nicht. Wikipedia ist keine...
Guck mal, da ist doch Europa bei. Guck mal, was da alles rot ist.
Die Bezeichnung Europas und Asiens als eigene Kontinente ist historisch, kulturell bedingt. Und ja, okay.
Eurasien ist einfach, ja, natürlich, ja, okay. Dann ist das beim Mutti im Garten.
Ja, okay, dann habe ich nur mal
Europa und Asien
meine Dummheit präsentiert, indem ich das Wort Eurasien nicht Europa zugeordnet habe.
Aber auch mal interessant, aber ergibt ja auch absolut Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Europa und Asien ist ja nicht so richtig geografisch so geologisch getrennt, sondern ist ja wirklich einfach kulturell, so, weil wenn man sich so denkt, okay, jetzt gehst du halt weiter nach Osten, ist irgendwie noch die gleiche Landmasse, aber jetzt bist du in Asien. Stimmt. Ergibt ja keinen Sinn, aber hat man so nicht drüber nachgedacht. Ich meine, ja, Afrika, ein Kontinent, ganz klar, aber da ergibt das wenig Sinn. Gut.
Absolut, aber ist Japan nicht auch ein Inselstaat?
Japan ist ein Inselstaat.
Japan gehört dazu, zu Eurasien.
Nee, wahrscheinlich.
Zu Asien. Okay, jetzt bin ich auf Asien. Hey, ich will diese, Japan ist
gehört, drin. Gehört auch dazu.
Zu Eurasien, ja, tatsächlich. Nun gut, alles klar, interessant.
Ergibt ja auch Sinn, wenn Japan zu Asien gehört, gehört es ja automatisch auch zu Eurasien, weil Eurasien aus Europa und Asien besteht. Ich glaube, du hast das Alten noch nicht so ganz verstanden, Tobi.
Nee. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich den Begriff Eurasien, sage ich mir jetzt auch, wahrscheinlich das letzte Mal im Erdkundeunterricht gehört hatte.
Jetzt verwirrt mich das sehr, weil ich neulich in so einem Einkaufszentrum war und da war ein Laden. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber es ergibt jetzt im Nachhinein erst keinen Sinn, weil ich bin da durchgegangen und da war ein Laden Eurasische Spezialitäten. Aber das war halt so ein typischer Laden, der diese, ich sag jetzt mal, asiatische 0815-Nudeln in diesen Boxen verkauft. Dieses Fast-Food-Nudeln.
Ja.
So. Was ja so gesehen erstmal ein Ding ist, was hier mit irgendwie asiatischer Küche, so im ganz groben, was ja auch viel zu weit gefasster Begriff ist, irgendwie assoziiert wird. Aber dann dieser Begriff eurasische Küche ergibt ja null Sinn, weil dann könntest du ja genauso gut so eine schöne Haxe zwischen so Asian-Nudeln machen und das wäre eurasische Küche.
Ja.
Oder schon. Halt einfach so ein richtig dickes Schnitzel und dann halt eine Box 3 darüber.
Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Würde ich jetzt, weiß ich gar nicht.
So ein richtig schönes Haggis.
Haggis.
Richtig schön verteilt in einem schönen Kokoscurry. Eurasische Küche. Das ergibt für mich, also das ist eurasische Küche ist der Endgegner jeder Fastfood-Kette, weil wir haben in Dortmund Bella Asia, italienische und asiatische Küche. Und ich meine, eurasische Küche ist der absolute Endgegner jeder Imbissbude, die so viele verschiedene Sachen hat. Weil dann hast du ja zum Beispiel einen, der macht Döner, Currywurst, Pizza. Habe ich schon gesehen. Halt einfach so, um möglichst eine breite Palette abzudecken. Aber wenn du einfach auf deinen Laden schreibst, eurasische Küche, ist doch einfach dann alles abgedeckt, oder?
Die eurasische Küche ist eine exotische Mischung von westlichen und östlichen Einflüssen. Sie wird pikant gewürzt mit frischen und oder getrockneten Chilis.
Ah.
Und bei vielen Gerichten sind Tamarinde oder Essig zugefügt.
Das heißt, der Begriff
diese
ist schon
geprägt. Diese Curries sind Adaptionen der malaysischen und indischen Version dieser Küche. Curry de Bal oder Teufelscurry und Vindaloo sind sehr populär. Beide werden in einer feurigen Mischung von Gewürzen und Chilis zubereitet und mit Essig gewürzt. Okay, wiederhol dich. Es gibt nur relativ wenige Rezepte, da wenige Menschen aus solchen Mischehen lieber ihre Geheimnisse für sich.
Was hast du da für eine Seite gefunden? Diese Seite ist auch nicht mehr. Ist das überhaupt eine HTTPS-Seite? Das ist keine sichere Verbindung, Tobi.
Und oben steht auch nur hier eurasische Küche. Es ist, als wäre dieses Ding halt wirklich. Und es sind genau zwei Rezepte auf dieser Seite. Diese Seite ist nur für die das ist die gruseligste Website, auf der ich war.
Aber das ist ja schade, dass der Begriff schon so geprägt ist. Also weil wenn ich einen Imbissladen aufmachen würde, würde ich da einfach draufschreiben, eurasische Küche. Und wenn sich die Leute beschweren, was das für eine Mischung ist, dann zeige ich halt einfach auf das Schild, eurasische Küche.
Laut hmremisch.de ist das definitiv geschützt. Diese Seite enthält nur Text über die eurasische Küche und zwei Rezepte. Also wirklich sehr spannende Website.
Oder so eine schöne Pizza mit einer frittierten Ente in Scheiben.
Ah. So. Komische Website.
Oder so eine Pizza Koriander. Tomatensoße, Koriander, Käse.
Boah, ey, ich hab dich da heute auf Gedanken gebracht, ey, ne? Das ist auch echt eine Katastrophe. Nee, eurasische Küche ist wohl offensichtlich ein einigermaßen geschützter. Diese Seite ist das zweite Ergebnis auf Google. Eurasische Küche ist also wirklich nichts Beliebtes. Also wenn man diese Seite hier als zweites Ergebnis auf Google findet.
Viel, viel bezeichnender finde ich, dass du gibst eurasische Küche ein und es wird vorgeschlagen, meintest du russische Küche?
Ja, das ist also offensichtlich keine weit ausgeprägte Küche, muss man sagen.
Aber interessant, dass dann dieser Laden in dieser diesem Einkaufszentrum da eurasische Küche stehen hatte und aber es war halt so ein, wie man diese Läden halt kennt, die diese Nudelboxen verkaufen.
Ja.
Die sind ja, also das ist, also wie so ein Dönerladen. So
von, ja, ja, man kennt sie.
Von der Verbreitung.
Ja, ja. Apropos Dönerladen, bevor wir jetzt gleich das Thema Tee abschließen.
Ach ja, was für ein Tee ist das eigentlich?
Achso, ja, Malvenblüten haben wir ja gesagt.
Ja.
Das ist der Gewürzkräutertee Vata, V-A-T-A, also nicht Vata wie der Vater, sondern Vata wie so ein Ikea-Tisch oder so.
Wild, gab's den beim letzten Einkauf dazu?
Boah, bestimmt, ich könnte schwören, es gab doch 100%, wenn du das liest, kannst du mir nicht sagen, das ist nicht mal ein Ikea-Tisch.
Dr. Google!
Oh, diese Folge macht mich kaputt, ey. Was passiert, wenn ich V-A-T-A in Google eingebe? Vater ist ein... Oh, Hummer. Was ist der Vatertyp? Vatertypen haben ein offenes Wesen, können gut Kontakt aufbauen und sind normalerweise redselig. Ihr Ideenreichtum und die Kreativität sind bemerkenswert und mit großer Begeisterungsfähigkeit beginnen sie neue Tätigkeiten. Ich glaube nämlich auch, hier steht
Vater
nämlich auch
schon, ist das Bewegungsprinzip im menschlichen Organismus, ja, und setzt sich aus den Elementen Äther und Luft zusammen.
Ayurveda. Es ist Ayurveda.
Was hast du da wieder für ein...
Es ist eine Ayurveda-Kräuter-Thema schon. Das hätte ich dazu vielleicht im Voraus sagen sollen.
jetzt ergibt der Name auch...
Genau, also jetzt so ein Zuge mit Ayurveda ergibt das natürlich voll Sinn.
Passt aber mit dem redselig, wenn wir einen Podcast machen.
Ja, das stimmt.
Hast du auf einer Metaebene ganz nett ausgewählt.
Guck mal, hier gibt es Pitta, Vater und Kappa.
Und aber die überschneiden sich dann und da kommen dann andere Sachen.
Genau, raus. Es gibt halt irgendwie noch Pitta Kappa, Vata Pitta, Vata Kappa und wenn sich alle drei treffen, dann haben wir Tridosha. Ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von Ayurveda, muss ich sagen, tatsächlich.
Ja.
Also wenig, ernsthaft.
Ja, ich auch, also ist mir auch ein bisschen suspekt.
Ja, es geht schon so ein bisschen in diese etwas... In diese, ich sag mal, leicht in diese Esoterik-Schiene, wenn nicht sogar ein bisschen mehr als leicht.
Ich glaube halt nicht an Chakren und so, also wann soll ich dann an Ayurveda glauben?
Boah, ich habe da keine Ahnung. Also es gibt definitiv auch aus Ayurveda und dem Ganzen drumherum definitiv Geschichten, die super gesund sind und die halt auch super, also so Achtsamkeit und sowas, die super wichtig sind im Leben. Aber manchmal ist mir das auch noch ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Das ist in der Tat so. Nee, es ist aber tatsächlich eine ayurvedische Kräutertee-Mischung, stand hier auch. Muss 5 bis 10 Minuten ziehen, also tatsächlich relativ lange. Und es war ein kleiner Teetester, also kommt von Teegeschwender, der Tee, war ein kleiner Teetester, der für 0,5 Liter Wasser ausgelegt war. Und ich hätte schwören können, jetzt auch 1 Liter damit machen können. Und es wäre trotzdem intensiv im Geschmack gewesen. Also... Das ist ein sehr, sehr intensiver Tee, finde ich, vom Geschmack her. Ja, von ihm ganz okay, muss ich sagen. Also ist jetzt keiner meiner Favorites, aber so
ja,
als Kräutertee. Aber,
angenehmer Kräutertee. Ja, ja, nicht unbedingt der Tee, den ich so bei der Jahreszeit trinken würde, obwohl es natürlich heute sehr gut passt. Wir nehmen am Montag, den 26. April 2022 auf und heute war Schmuddelwetter.
Ja.
Deshalb gar nicht so unpassend, trotz... der doch etwas fortgeschrittenen Jahreszeit, würde ich im Herbst aber durchaus mir mal aufgießen.
Apropos,
oder bei schlechtem Wetter.
Apropos Dönerläden. Wir sind gerade dran hängen geblieben. Ich wohnte, also beziehungsweise nicht ich, sondern meine Freundin wohnte einst über einen Dönerladen.
Ja, du wohntest da quasi auch.
Ja, quasi indirekt. Ich war in Homeoffice viel, in Kurzarbeit und ich war nicht so oft im Kaff. Also,
du warst im Second Homeoffice.
Ja, ich war im Second Homeoffice, genau.
Döner.
Ja, so ist es jedenfalls gewesen, dass wir unser Schlafzimmer über einen Dönerladen hatten. Und zwar wirklich genau über einen Dönerladen, was eine sehr schlechte Sache ist, das kann ich dir sagen, weil wenn du jedes Mal, also auch wenn man Vegetarier oder Veganer ist, produziert das halt einfach, insbesondere abends im Sommer, wenn du das Fenster auf hast, massive Hungergefühle, auch wenn man gar keinen Hunger hat.
Mhm. Und das hat dann dafür gesorgt, dass du oft runter bist und dir eine Falafeltasche
bekommst. Es hat das eine oder andere Mal dafür gesorgt, dass ich öfter mal da runtergegangen bin, genau gesagt 10-mal.
Du hast mitgezählt?
Pass auf.
Oder du hast eine Stempelkarte
verloren. Ja, es gab eine Stempelkarte. Ha! Es gab eine Stempelkarte von diesem Dönerladen.
Oh Gott, das war gerade sehr laut. Ich glaube, das musst du rauscutten.
Da kommt noch Kompressor drüber, das passt schon.
Gut. Stempel. Oh, ich bin so ein Sherlock heute.
Damn. Ja, tatsächlich, Stempelkarte. Und zwar habe ich mit meiner ersten Falafeltasche diese Stempelkarte bekommen. Die war natürlich eigentlich hauptsächlich, sag ich mal, für Döner. Aber ich glaube, es müssen dann bis leicht mehr als 10 gewesen sein, weil ich glaube, er hatte mir die irgendwie so, also der Chef, natürlich, der hat die mir gegeben, nachdem ich schon irgendwie 1-2 Mal da eine Falafeltasche geholt hatte und meinte, hier, nimm Stempel drauf, zack, und alles gut. Und seitdem wir umgezogen sind, das war im letzten Jahr Mai.
Ja, das ist dein Nachname.
Bin ich nicht mehr, nein, also wir sind im letzten Mai in die gemeinsame Wohnung gezogen. Und seitdem bin ich halt logischerweise nicht mehr da gewesen, in der alten Wohnung. So, jetzt ist es allerdings so, ich hatte halt immer noch eine Stempelkarte und die war voll. Die hatte genau 10 Stempel drauf.
Ach, ist es nicht der 10. gratis, sondern der 11.?
Der 11. Du brauchst 10 und dann ist der 11. gratis.
Okay.
So, und ich hatte diese Stempelkarte voll. Und lange, lange, lange führte ich diese Stempelkarte mit mir.
Für die Notfall-Löffeltasche.
Ja, also so im Zweifel, keine Ahnung. Du bist irgendwie unterwegs, hast keine... Wurdest ausgeraubt und hast trotzdem Hunger. Und dann
Die Welt ist schlecht, aber ich könnte mir eine Falafeltasche holen.
Genau, richtig, so ist es. Ne? Und die war auch immer echt solide. Also konnte man echt gut essen so. Und Tatsache ist auf jeden Fall jetzt, wenn ich zurzeit öfter mal im Dortmunder Westen hänge und dann nach Hause fahre, komme ich häufig, wenn nicht gar sogar immer, auf dem Heimweg an der alten Wohnung beziehungsweise natürlich auch diesem Dönerladen vorbei. Und nun ergab es sich einst so, dass ich bis, ich glaube, 5:30 oder so weg war, nach Hause wollte und meine Freundin auch nicht zu Hause war und ich hatte Kohldampf und ich dachte, boah, nee, keine Ahnung, 5:30, irgendwie keinen Bock mehr zu kochen heute. Und
5:30 in Deutschland,
Knoppers, genau. Nix im Kühlschrank gehabt und so. Ich dachte, ach komm, scheiß drauf, hältst du da halt an und löst jetzt diesen Gutschein ein.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast.
Also, das erste Mal kam ich an. Alles sah eigentlich aus wie immer. Aber der Laden hatte halt zu. So. Und da dachte ich mir, ja, ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Vielleicht haben die ja Urlaub oder so, ne? Weil man hat ja auch drin noch gesehen, okay, alle Geräte standen im Prinzip noch. Es sah auch innen genauso aus, wie ich es kannte. So, es hat sich nichts geändert. Außer, dass jetzt natürlich keine Lebensmittel ausgestellt waren und, ne, auch der Spieß leer war und halt Licht aus. Und ich war so, ja, scheiße, keine Ahnung, kannst nichts machen. Habe ich da letztens ein zweites Mal angehalten, um es dann wirklich einzuhalten und das Ding einzulösen. Es stellt sich heraus, da ist jetzt jemand anderes drin. Und ich war sehr frustriert.
Der wollte das nicht annehmen?
Nein.
Hast du es probiert?
Ja. Nichts damit zu tun. Ich habe daraufhin nichts genommen und bin weggegangen. Also das war mir dann auch zu unangenehm, weil ich glaube, ich hatte sogar nicht mal Bargeld dabei. Ich dachte, ich habe mich darauf verlassen. Was auch, ich muss zugeben, auf vielleicht
nichts kann man sich verlassen.
Es ist vielleicht ein Fehler meinerseits gewesen, sich zu sehr darauf zu verlassen. Aber ich dachte, komm, ich habe dieses Ding, ich löse das jetzt ein. Ging nicht, nee.
Das ist
massive Enttäuschung gewesen. Ich habe das Ding über ein Jahr in meinem Portemonnaie gehabt. Weil ich hatte die Stempelkarte locker schon im Februar letzten Jahres voll. Locker. Nur dann nie eingelöst. Irgendwie nie dran gedacht, das Ding einzulösen.
Ist das nicht eine Lektion fürs Leben? Wenn man
weiß nicht.
Wenn man Stempelkarten fertig hat, sollte man sie zeitnah einlösen.
Ja.
Man sollte sein Glück nicht verfallen lassen. Man muss sein Glück ergreifen.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht wäre das die beste Falafeltasche deines Lebens gewesen.
Tja, vielleicht wäre es das, ey.
Ja, vielleicht wäre es aber auch die schlechteste gewesen, weil der dann extra wenig Falafeln reinmacht, weil die ja kostenlos ist.
Ja, aber wenn sie kostenlos ist, vielleicht ist sie ja deswegen gut. Also auch wenn die Qualität der Falafeltasche... Aber
sie hat sich vorher 10 andere Falafeltaschen gekostet.
Vielleicht
ist sie auch die teuerste Falafeltasche deines Lebens gewesen.
Ja, aber es ist andererseits auch... Hatte ich ja 10 Falafeltaschen und eine 11. Und die 11. ist halt kostenlos. Ich bin da einfach zu getten. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, du hast eine Packung Duplo-Riegel und da steht 11 plus 1. Ich so, oh, einer gratis.
Und dann da waren doch schon immer 12 drin.
Genau, und selbst wenn da immer 12 drin waren, bin ich der Typ, der sich denkt, boah, geil, da ist ja eine extra dabei, das muss ich holen.
Die Falafeltasche kostet da safe damals 3,50, oder?
3,50, hinterher 4 Euro.
Okay.
Also gegen späteren Zeitraum 4 Euro. Erst 3,50, dann 4 Euro. Wie ja so vieles, ne? Es gibt ja aktuell nichts Skandalöseres als Dönerpreise in Berlin. Da regt sich Reddit ja tagtäglich auf, dass ja, da den Döner mittlerweile wohl bis zu 6, 7 Euro kostet.
Damn.
Ja, krass, ne? Also ich kenne das auch noch anders. Es gab hier an der Rheinischen Straße in Dortmund
einen
Dönerladen, da gab es einen Döner für 2 Euro.
Wenn der Döner die Falafeltasche 3,50 die ganze Zeit gekostet hätte,
ja,
dann hättest du am Ende, wenn du die 11. Falafeltasche genommen hast, aufgerundet nur 91% des Preises gezahlt, du hättest 9% gespart dann.
Ja.
90,9. Ich habe, du hast 35 Euro, wenn du die 11. genommen hättest, hättest du insgesamt 35 Euro gezahlt.
Ja.
Und hättest, wenn du 11 volle Taschen bezahlt hättest, hättest du 38,50 Euro gezahlt.
Ja, ja.
Also rechnest du 35 durch 38,50 Euro mal 100 und bekommst 90,09090990 und so weiter und so fort. Ich habe das gerade auf
ja, es sind halt, ne, 35 Euro, ungefähr 90% von dem, was ich bezahlt hätte, wenn ich 11 Taschen geholt hätte.
Genau.
Ja.
Du hast also 9% gespart, ungefähr. Also hast du nicht, weil du die nicht einlöst.
Ja, konntest. Eben, habe ich ja nicht. Das ist ja, das ist ja genau das. Weiß nicht, keine Ahnung. Das hat mich schon wirklich sehr frustriert, weil ich mir dachte, echt, ich bin da so lange nicht dran vorbeigekommen und hatte immer diese Karte im Portemonnaie, die dich daran erinnert.
Das ist einfach, das ist eine gewisse, weggeschmissen.
Das Ding ist, diese Karte war für mich halt eine gewisse Sicherheit. Ne? Die Welt ändert sich, alles ist schnelllebig, heutzutage, du könntest morgen umkippen, aber diese fucking Falafel-Karte in meinem Portemonnaie war über ein Jahr eine Gewissheit, ein Fakt. Ein unveränderlicher Fakt. Ein
Fels in der Brandung.
Ein Fels in der Brandung, genau. Und jetzt willst du sagen, ich trenne mich von diesem Fels in der Brandung für eine Gegenleistung. Du sagst, ich nehme eine temporäre Gegenleistung. Eine Sache von vielleicht 3 Minuten, wenn ich schnell bin.
Das und so, ist sehr schnell.
Naja, okay, sagen wir 10. 10 ist schon okay. 3, ja, weiß ich nicht. Könnte ich in der Falafeltasche? Ah, nächste Folge. Ich wollte diesen Fels in der Brandung aufgeben für eine temporäre Gegenleistung und nein, das ging nicht.
Die Frage ist, hast du die Karte behalten oder hast du sie weggeschmissen?
Ich habe sie zerrissen.
Sehr extrem. Du hättest die einrahmen sollen als mahnendes Beispiel. Dann über die Toilette hängen oder so.
Was hätte ich immer
in
sollen?
In so einen goldenen Rahmen.
Nee, ich hab sie tatsächlich zerrissen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben.
Dann hätte dich jeder immer, der bei dir auf Toilette geht, gefragt, so, was ist diese Stempelkarte da, was soll das?
Und ja, und dann jedes Mal diese Geschichte erzählen müssen. Genau, das wollte ich vermeiden. Ich dachte, wenn ich sie jetzt schon einmal im Podcast erzähle, dann reicht das
eigentlich.
Hast du
die zerrissene Karte noch?
Nein.
Weil ich würde die wirklich gerne einrahmen, in so einen goldenen Rahmen.
Tut mir leid.
Und nein. Das ist Kunst.
Habe ich nicht
mehr. Es tut mir leid, aber das ist Kunst. Das können wir verkaufen.
Ja, jetzt könnte
Tobi, dann hättest du vielleicht doch noch da Geld für bekommen, was du dann wiederum in Falafeltaschen hättest.
Es gab diesen einen Typen, der mal auf einer Festplatte irgendwie 2 Bitcoin oder 3 Bitcoin drauf hatte und so weiter. Und
ah, da gab es nicht nur einen Typen.
Und der hat die weggeschmissen und die Festplatte muss halt irgendwo auf einer Müllhalde liegen. Und seitdem sucht er täglich sein ganzes Leben jetzt gefühlt seitdem täglich auf dieser Müllhalde nach dieser Festplatte.
Ja, da gab es, glaube ich, so einige Leute, die dann zu ihrem, also ich habe keine Bitcoins, aber diese Wallet heißt das, glaube ich, die man da hat.
Ja.
Gab es zum Beispiel auch so einen Australier, der hatte sich dann, als Bitcoin so ganz neu war, gab es anscheinend irgendwie so eine Pizzeria, die das halt angenommen hat und dann hat er sich aus Jux halt irgendwie 15 Bitcoins Oder, also es muss viel mehr noch gewesen sein.
Ja, der hat die Pizza damals auf jeden Fall in Bitcoins bezahlt.
Genau. Und dann blieben halt irgendwie 6 Bitcoins übrig oder sowas davon. Und die sind, oder noch mehr. Also es ist ja dann mittlerweile arschviel wert. Und, aber wie zu vielen Leuten ist ihm das halt auch passiert, dass die einfach ihr Passwort für die Wallet vergessen haben. Ja. So. Und kein Passwort, keine Knete.
Ja.
So, und dann sitzt du da und könntest Millionär sein, nur dir fällt das scheiß Passwort nicht mehr ein.
Das ist schon doof,
muss
ne?
schon,
deswegen, ich fühle mich.
Da ist doch das mit der Falafelkarte gar nicht mehr so schlimm.
So, bemessen daran so, wenn man sich das vor Augen hält, ey, du könntest echt viel mehr Pech in deinem Leben haben. Wenn man sich das vor Augen hält, dann geht es einem plötzlich wieder ganz gut. Das stimmt. Aber ich werde diese Dönerkarte auch nicht mehr suchen. Auch wenn sie irgendwo liegt, auf einer Müllhalde. Ich werde sie nicht suchen.
Also du hast sie direkt im Mülleimer geschmissen?
Ja.
Wütend, gegengetreten, randaliert, Scheibe eingeworfen.
Wütend, ja. Vor allem stand halt hinten auf der Karte auch immer nur drauf, der 10. Döner ist gratis.
Aber der 11.
Ja, nee.
Der 10. Döner, das ergibt doch keinen Sinn.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Vielleicht haben die da ja auch einfach gelogen.
Halt auf jeden Fall stand überall halt Döner drauf. Und es war halt einfach, ich habe nie einen Döner da gegessen. So, jeder Stempel,
vielleicht hätte dir dann auch
jeder
einen Döner
Stempel
angedreht.
Von denen hat das Wort Döner in das Feld reingeschrieben.
Vielleicht, vielleicht hättest du auch am Ende keine gratis Falafeltasche, sondern gratis Döner bekommen. Dann wäre die Enttäuschung noch größer gewesen.
Stimmt, damit hätte ich nämlich nicht so viel anfangen können.
Ja.
Ich war nichtsdestotrotz sehr enttäuscht und habe mir keine Falafeltasche an dem neuen Laden geholt. Ich habe ihn auch noch nicht ausgetestet, vielleicht ist er gut.
Würde ich auch nicht. Wenn die Karte nicht angenommen haben.
Ich habe gar nicht gefragt. Ach so, wenn die Stempelkarte nicht angenommen haben. Also, weil ich habe nicht nach Kartenzahlung gefragt. Also, mittlerweile hat ja eigentlich jeder Kartenzahlung, aber...
Ja. Ach, apropos Kartenzahlung, das fand ich ganz interessant. Ich war jetzt letztes Wochenende auf dem Festival.
Ja, stimmt.
Hat sie ja auch schon näher erzählt, wie da so die Bands etc. waren. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber das war in den Niederlanden.
Roland.
Und zum einen gibt's da anscheinend kein Corona mehr. Und
ja,
zum anderen gibt es da auch kein Bargeld mehr. Es war nämlich, das ganze Festival war quasi cashless. Du hast da auch nicht irgendwelche Tokens oder so gekauft, wie das bei manchen Sachen ist. Oder hast du irgendwelche externen Sachen, okay, mach kaputt. Oder irgendwelche externen Sachen auflädst oder so. Oder Wertmarken.
Ja, ja, klar.
Nein, also es war einfach, du hast alles mit Karte bezahlt. Also über Merch, über Getränke und das ging dadurch halt auch einfach wirklich wahnsinnig fix. Sie konnten viel höheren Durchsatz, was Getränke angeht, machen und die Leute haben bestimmt auch zum Teil mehr irgendwie Getränke konsumiert, als sie jetzt mit Bargeld gemacht hätten,
ja.
Weil ja bei den Karten kannst du ja einfach draufhalten und fertig, so was es natürlich auch ein bisschen problematisch macht. Aber du hast dann halt einfach an der Bar hast du halt so 4 Kartenlesegeräte. Und heute machst du das ja auch mit diesem Nearfield-Identification.
Ja, diese Auflegemechanismen.
Und du sagst halt ein großes Bier, oder? Alte Niederlande, one large beer, please. Und bevor die das halt zapfen, drücken die ja halt auf ihren Bildschirm und dann wird schon der Bezahlvorgang. Während die das zapfen, legst du kurz die Karte auf, ist dann schon quasi akzeptiert. Du bekommst dein Bier und das geht halt so wahnsinnig viel schneller, als wenn du dann Bargeld rauskramen musst, etc. Ich hatte auf dem ganzen Festival nie eine längere Schlange, wo ich anstehen musste. Selbst wenn gerade irgendwie ein Konzert fertig war, dass du länger als vielleicht mal 3 oder 5 Minuten.
Ja.
Und meistens war gar keine Schlange oder so.
Ja.
Also dadurch, dass das cashless war, ging das alles wahnsinnig fix. So, und das hat mir mal wieder vor Augen geführt, als ich in Norwegen war, war das genauso, damals bei meinem Auslandssemester. Und in Deutschland ist das doch alles, sag ich mal, noch sehr, sehr auf Bargeld bezogen. Und jetzt, wo ich wieder im Ausland war, ist mir erstmal bewusst geworden, wie sehr das so ein Deutschland-Ding irgendwie so innerhalb
Bargeld
von Europa
ist. Bargeld ist voll ein deutsches Ding.
Das ist richtig
das
krass.
Ist das mega
ist mir so
Ding.
Gar nicht bewusst.
Ja. Ich muss sagen, ich stehe auch so 50-50 gegenüber, weil ich Digitalisierung in vielerlei Hinsicht natürlich auch super finde. Und natürlich ist es mega geil, wenn es super schnell geht. Und diese Nahfeldinduktorfelder da, die hast du ja heutzutage auch an deutschen Supermarktkassen.
Die Induktorenfelder.
Ja, keine Ahnung.
Hallo, du studierst IT, nicht ich.
Ja, sowas hatte ich noch nicht. Okay. Das ist viel zu früh.
Ich glaube, das heißt Near Field Identification, wenn ich mich nicht ganz irre.
Kann sein. Ich werde erst darüber lernen, okay. Sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, ich kenne halt da nur diese Schreckensvideos aus dem Internet, wo man sagt, ja, okay, dann hast du halt so ein Gerät, was halt einfach so eine Karte abzapfen kann und du sagst halt, tippst halt 200 Euro ein und hältst das einfach in die Arschtasche von irgendjemand Fremden und zack, scannen, 200 Euro abgebucht. Das gibt's halt auch, ne? Und dann ist die Person um 200 Euro ärmer und du um 200 Euro reicher. Ne? Das geht halt sehr schnell. Also es gibt tatsächlich extra so Portemonnaies, die ja, die dieses Lesen verhindern, ja. Halt, ne? Und ich sag mal, wenn ich auf so einem Festival wäre und ich wüsste, okay, das ist so 100% cashless, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht die Karte echt in so einem Portemonnaie aufbewahren wollen würde.
Ich, also mein wenn ich mir jetzt überlege, wenn mein Portemonnaie ziemlich dick ist und ich die Karte nicht nach ganz außen tue, ja. Dann sind da so viele andere, ja, Karten zwischen, so, dann kannst du das auch nicht lesen,
klar,
wenn du mein Portemonnaie natürlich mal gesehen hast.
Ja, aber ich bin ja...
Du hast ja so ein Slim-Ding.
Genau. Das Dümmste ist überhaupt, ey, kein Scheiß. Also ich bin mittlerweile auch auf der Seite, hol dir lieber ein dickes Portemonnaie.
Die Slim-Dinger sind in Niederlanden mega geil.
Ja,
weil klar. Du da halt kein Cash hast, was du irgendwo...
Ja, klar. Natürlich, wenn du jetzt irgendwo, nur eine Karte brauchst, voll.
Genau. Wenn du halt aber noch Bargeld brauchst oder nutzt oder so, finde ich die Slim-Dinger mega kacke.
Ja, finde ich auch. Insbesondere, da ich so ein Slim-Ding habe, was dann auch natürlich im Internet als wow, voll innovativ, voll krass verkauft wird.
Und du dir so dachtest,
die Portemonnaie-Revolution, wow. Und ich dachte mir wirklich so, wow, das muss ich haben. Und wirklich das Schlimmste an diesem Portemonnaie ist halt faktisch tatsächlich, dass der Kleingeldbeutel da drin halt nur mit so einem Klettding irgendwie geschlossen ist und dass da andauernd Kleingeld rausfliegt. Du hast das Portemonnaie einmal falsch herum in der Tasche oder irgendwie seitlich, zack, es fliegt Kleingeld raus. Immer, egal was. Du siehst das Portemonnaie aus der Tasche, oh scheiße, die Kleingeldbörse war auf, fliegt raus, vergiss es, scheißegal, wie viel Kleingeld ich schon verloren haben muss. Das ist nicht mal das Einzige, sondern, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich hatte ehemals...
Hast du eine Sterne-Rezension gegeben?
Nein, hab ich nicht. Okay. Damals fand ich das, ich ganz am Anfang dachte ich, boah geil, ist mega floch, voll gut. Mittlerweile denke ich mir, wie dumm, weil, kein Scheiß, ich hatte, das war im Nachhinein betrachtet, oh ey, manchmal muss ich die Podcast-Hörerschaft auch echt denken, wie dumm ist dieser Typ eigentlich. Aber ernsthaft, ich hab zu Hause hier bis vor kurzem eine Spardose gehabt. Mhm. Eine Bargeldspardose. Das ist halt so, wenn du mal einen 50er von Oma kriegst, dann drückst du ihn da rein und dann, ne,
geht's ja. Bei mir ist es so eine Vase.
Vase?
Ja, die stand irgendwie mal rum, die habe ich beim Schrottwichteln bekommen und die ist wirklich wahnsinnig hässlich. Die steht da dann da so rum und da ist mittlerweile sehr viel Geld drin.
Oh.
Okay. Also, sehr viel Geld im Sinne von Volumen. Das sind halt nur so Pennies und so, ne?
Ach so, okay. Nun, okay. Meine Spardose war so eine Borussia-Spardose, die ich mal von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Was auch das Dümmste überhaupt ist. Komme ich gleich zu. Schlüssel. Schloss. Ganz kleines Minischloss. Habe ich in meinem Portemonnaie gehabt. Habe ich verloren.
Für diese Spardose?
Ja.
Das heißt, am Ende musst du sie kaputt machen?
Nein, es ist viel geiler. Das ist auch wirklich der dümmste Mechanismus überhaupt. Also Leute, kauft keine BVB-Spardose. Es geht konkret um eine
bestimmte... Das sind die Worte eines BVB-Fans.
Ja, pass auf. Das ist wirklich das Dümmste überhaupt. Kein Scheiß. BVB-Spardose. Ich zeig dir, das ist das Ding. Blechspardose nennt sich das, ne? So,
und okay, du siehst... Warte, BVB-Blechspardose mit Schloss im Fanshop für wie viel?
9,99
Euro. 9,99
Euro. Was okay ist, aber es ist auch wirklich eine beschissene Spardose. Pass auf, ich habe also den Schlüssel für dieses Schloss hier, dieses Minischloss, ja. Habe ich verloren. Siehst du hier oben diesen Klammermechanismus?
Ja.
Wenn du diese beiden Klammern hier etwas zusammendrückst, gehen die Enden der Klammer hier aus den Löchern raus und du kannst einfach das ganze Ding aufmachen, ohne dass du einen Schlüssel dafür hast.
Wow.
Das ist die dümmste Spardose überhaupt. Das Schloss ist komplett unnecessary. Das ist Bullshit, das Schloss. Wirklich. Das ist kompletter Nonsens. Du drückst hier oben einfach diese Klammern ein bisschen zusammen und da sind so Endstücke und die gehen dann aus diesen Löchern raus und dann kannst du die Dose einfach aufmachen.
Vielleicht ist das ja ein mega krasses System und du bist nur halt einfach sehr, sehr schlau.
Das glaube ich.
Hast du das schon mal so
rumgesehen? Also ganz abgesehen davon, dass diese Spardose jetzt, sag ich mal, sowieso nicht den teuersten Eindruck macht, weil man auch einfach sagen könnte, ja, okay, komm, das Ding, das mache ich eben irgendwie
und das
auch.
Das sagt ein BVB-Fan.
Ja, voll. Aber, ey, das Ding, ehrlich, das ist, ey, also selbst, ich sag ja jetzt, ich habe den Schlüssel verloren.
Ja, und dann dachtest du erst noch so, oh nee, muss ich das jetzt irgendwie aufbrechen?
Genau, und ich dachte halt wirklich so, oh Mann, und ich hing da schon so, war schon richtig so traurig, dass ich den Schlüssel verloren habe und habe noch zu meiner Freundin gesagt, ja, aber war ein Geschenk von meiner Oma und ich bin so traurig darüber. Und dann hat sich herausgestellt, nee, ich muss das Ding gar nicht kaputt machen. Das Ding ist halt immer noch heile.
Das ist schon kaputt gebaut.
Es ist immer noch heile. Ich kann das Schloss jetzt auch einfach abnehmen und mir ein neues dran zimmern. Und ja. Es gibt überhaupt kein Problem damit.
Das heißt, um das ganze System zu verbessern, sollte man da oben einfach, keine Ahnung, einfach irgendwie
es
zuschweißen.
Es ist einfach kein durchdachtes Konzept, muss man ehrlich sagen. Also,
ja, das stimmt. Ich habe jetzt auf.
Es gibt ja hier offensichtlich auch so BVB-Sparschweine und so.
Ja, Sparschwein ist ja der Klassiker. Und dann gibt es ja wirklich die Sparschweine, genau. Die kann man einfach nicht aufmachen, die dafür gemacht sind, dass man sie tatsächlich kaputt macht.
Ja.
Und dann gibt es die unten so eine Öffnung haben, wo in der Regel dann so ein Plastik-Gummipinöppel drin ist.
Genau.
So ein Ding hatte ich früher als Kind, was halt auch, finde ich, nicht so geil ist.
Nee.
Weil man als Kind natürlich dann immer versucht, es da Geld rauszunehmen und so, klar.
Ja, genau.
Weswegen ich tatsächlich, wenn ich mir, glaube ich, jemals nochmal ein Sparschwein holen würde, was ich nicht tun werde, das ist voll die dumme Idee, aber die man kaputt macht, finde ich deutlich attraktiver, auch wenn es natürlich irgendwie schade ist, dass man es kaputt machen muss. Weil, ey, Sparschwein ergibt es überhaupt, keine Ahnung, also. Es gibt ja echt wilde Sparschweine. Ich hatte, jetzt weiß ich wieder, was für ein Sparschwein ich hatte. Ja. Ich hatte eine Banane.
Eine Banane?
Das war eine Banane, oh, da war, glaube ich, irgendwie
Banane?
Von den Peanuts, dieser Hund saß da drauf. Wie heißt denn der nochmal?
Boah, keine Ahnung.
Dr. Google, gib mal einen Peanuts-Hund. Wie heißt denn der verdammte Hund nochmal?
Snoopy.
Oh ja, Gott, okay, dass mir das nicht einfällt. Okay, Snoopy-Banane-Spardose, gib das mal.
Gib mal einen Snoopy-Spardose. Vielleicht finden wir da schon was.
Nee. Doch, da, die Banane.
Da, das Ding.
Ja, genau das hatte ich.
Kannst du die jetzt auf eBay Kleinanzeigen in Baden-Württemberg klar machen? Reserviert. Da hat offensichtlich verkauft. Zack. Boah, die gehen schnell über den Tisch. Guck, am 10.04. hochgestellt, heute schon weg. 16
zwei
Tage.
Wochen später.
Ja, das ist für so. Nee,
16. 16 Tage.
Das ja, ich, ja, guck, 16 Tage. Das ist für so einen Artikel auf eBay nicht selbstverständlich, kannst du mir sagen, was
aber
du willst.
Aber ist schon ästhetisch, oder? Also ich weiß leider nicht, wo das Ding hingekommen ist. Das habe ich auch, glaube ich, wahrscheinlich seit der Grundschule
das
oder so nicht mehr.
Das ist 10 Euro verkauft worden offensichtlich.
Aber das Snoopy Banane.
Das ist ja nicht mal VB. Das ist für 10 Euro
bitte
verkauft.
Bitte pack das Ding aufs Folgenbild, damit die Leute das auch sehen können. Aber
oh, ich muss mir schnell das Bild
hier nicht so verändert. Also,
ja.
Man soll es schon noch erkennen.
Ich nehme das Original. Nee.
Sehr schön.
Keine Sorge. Ich versuche das jetzt nur irgendwie hier so rauszuschneiden hinterher.
Das ist auch einfach Kunst.
Das ist ein HTML-Dokument.
Das ist wirklich schön.
Dokumente. Ja.
Oh, Etsy.
Ja, weil da gibt's das Ding wohl offensichtlich noch, aber irgendwie auch nicht so richtig.
Ja, das ist schon fast eine Rarität.
Ja,
ist das schon Antiquität?
Nicht nur fast, das ist eine. Ich ziehe mir jetzt parallel schon mal die Bilder, weil man weiß nie, ob die morgen noch da sind. damit ich das auch aufs Folgenbild kriege. So, ich ziehe mir das schon mal schön in den T-Zeitordner. zack, zack.
Ja, sehr schön.
Boah, meine, hier sehe ich auch so einen Schlumpf, ne? Meine Tante, die hat einen ganzen Schrank voller so Schlümpfe, ey. Da sind so krasse Sachen bei.
Okay, das ist
irgendwann, ne? Ey, muss man eigentlich echt mal gucken. Da sind so Raritäten dabei. Da gibt's bestimmt Schätze drunter. Naja.
Hast du von irgendwelchen Sachen, die du mal gesammelt hast oder so, Raritäten oder irgendwas, was, sag ich mal, viel, also, oder mehr wert ist? Oder was vielleicht im Nachhinein als ein bisschen wertvoller herausgestellt hat?
Punkt 1, ich glaube 2, 3 meiner Schallplatten. Wobei da sind die halt immer nur so viel wert, bis irgendwann ein Relaunch mancher Schallplatten kommt. Also es ist halt so ein bisschen, ja, weiß nicht, muss Marktwert quasi von so Schallplatten, kannst du ja gut beobachten. Beispielsweise, du holst dir eine Limited Edition. Ganz lange war es beispielsweise bei dem Casper-Album XOXO so. Das gab es früher. Ich habe das, glaube ich, im Saturn für knapp über 20 Euro mal gekauft. Das wurde aber nie nachproduziert. Zack, irgendwann war es 200 Euro wert. Dann gab es einen Relaunch und seitdem ist sie wieder nur 20 Euro wert.
Okay. Da ist den Leuten dann doch nicht so wichtig, dass es irgendwelche Erstpressungen oder so sind, sondern da ist dann erstmal einfach so nur wichtig, diese Platte ist da, sei es jetzt Erst-, Zweit- oder Drittpressung.
Ja, also je nachdem, also klar, so eine Erstpressung ist manchmal dann doch ein bisschen mehr wert, sag ich mal, aber ich sag mal, in aller Regel sind, sag ich mal, die Leute, die einen hohen Preis für eine Schallplatte bezahlen, die Leute, die tendenziell einfach wirklich dieses Stück Musik auf einer Schallplatte überhaupt besitzen wollen. Und wenn es da eine günstigere Variante gibt oder eine neuere Variante, dann sinkt da natürlich der Marktwert, sag ich mal, ein bisschen. Das ist mir auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal aufgefallen. Ich war auch immer schon versucht, meine Schallplattensammlung mal in Discogs einzugeben und auch dann die entsprechenden Versionen dieser Schallplatte rauszusuchen, weil du dann halt wirklich eine genaue Übersicht hast, was wie irgendwie über den Markt gegangen ist und mich das eigentlich voll interessieren würde. Es ist halt nur ein enormer Aufwand, die Sammlung, die ja zu einer gewissen Größe gewachsen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Da rauszusortieren. Und die andere Sache, die ich habe, das Kohle-Trikot vom BVB.
Ah.
Das schwarze Trikot vom BVB, was sie ja nur einmal verkauft haben, hat, ich weiß gar nicht, wie teuer das mittlerweile ist. Ich habe das auf jeden Fall für 70 Euro gekauft.
Du hast das, genau, da musste man sich ja für registrieren und Glück haben, dass man es bekommt.
Ja, ne? Also du musstest dich nicht mal so richtig registrieren, du musstest einfach nur Glück haben, weil es im Anschluss zu diesem Spiel damals einfach verkauft worden ist.
Du musst jetzt noch BVB dazu eingeben.
Ja, 350 Euro, 555 Euro.
Aber die sind original verpackt.
Meins auch. Ich habe meins noch nie angehabt.
Du hast es noch nicht mal aus der Verpackung rausgeholt?
Nee, ich habe es noch nie angepackt.
Krass.
Das ist immer noch in dieser Plastikfolie drin. Meins ist immer noch in dieser Box, in dieser Packung. Tatsächlich, ich habe es noch nie angehabt.
Was für eine Größe hast du?
Ich habe es in XL genommen.
Okay.
Mit Reus-Beflockung.
XL geht, glaube ich, ziemlich gut. Ja, und Reus ist auch
ja. Warten wir nochmal 10 Jahre.
Der hat, glaube ich, das für 555 jetzt, glaube ich, eins ohne.
Ja, genau, das scheint ohne zu sein. Ohne ist natürlich auch mal sehr beliebt. Ja. Einige hatten dann noch Haaland genommen, glaube ich.
Ja gut, der Preis wird
andererseits
steigen und fallen damit, was mit Reus passiert.
Erstens das und zweitens, ob das Ding natürlich irgendwann vielleicht nachgedruckt wird, das ist auch immer so ein Ding. Hier hast du die Option sofort kaufen für 650 Euro. Was natürlich echt ein bisschen, weiß nicht.
Krass.
Also ich weiß nicht.
Das ist schon eine ordentliche Preissteigerung.
Ja, also ich könnte.
Wie viele gab es denn davon?
Boah, ich weiß gar nicht, wie viele davon verkauft worden sind. Innerhalb von 3 Stunden war es ausverkauft. Es war wirklich auch, das war die Hölle. Ich, als es verkauft worden ist, war nämlich, glaube ich, das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war, aber es war das Ruhrpott Metal Meeting Festival und ich war am Arbeiten. Man saß an der Gästeliste, an der Kasse arbeite, parallel am Arbeiten. Irgendwann war ein bisschen weniger los und dann habe ich immer wieder diese BVB-Seite aktualisieren müssen, bis ich irgendwann mal, weil die Server darauf auch einfach überhaupt gar nicht ausgelegt sind, irgendwann mal tatsächlich durchgekommen bin und irgendwie Glück hatte da. Ah, guck, es gibt die sogar gefaked, ne? Also das Ding ist, es gibt hier die ganze Seite. Wie erkennt man ein gefälschtes Blackout Puma Trikot? Ne? Jedes Detail im Vergleich. Also die Dinger werden halt auch gefälscht, ne? Allein ich bin echt der Ansicht, dass Dinge, die gefälscht werden, Dinge sind, die immer einen Wert haben müssen eigentlich, ne? Das ist schon echt abgefahren. Zu billig. Zack. Box. Punkt, Punkt, Punkt. Ey, ich verstehe aber gar nicht, wie viele das waren. Aber viele waren das nicht.
Okay.
Also so, ja. Ich würde schätzen, so 10.000 oder so vielleicht. Ohne Dreh. Nee, guck mal, 9.009 Sondertrikots. Hier steht's. 150 Minuten nach Vorverkaufsstart waren alle Trikots weg. 9.009 Stück waren's.
Da würde mich mal interessieren, wie viele Leute ziehen das an?
Erstens das.
Von den 9.009.
Man hat sie, als das Trikot damals gelauncht worden ist und der Verkauf über die Bühne gegangen ist und die Trikots dann irgendwann bei den Leuten angekommen sind, hast du halt schon gesehen, okay, im Stadion tragen das einige. Aber andererseits, ich meine, was willst du denn auch nicht damit machen? So, ich habe das halt bislang auch nicht angehabt, weil mir das, sage ich mal, für jeden Anlass immer so ein bisschen zu schade ist, finde ich, weißt du? Weil man ist sich ja dessen, sage ich mal, bewusst. Und ich habe das jetzt nicht unverpackt gelassen, weil ich dachte, ja geil, das verkaufe ich in 10 Jahren teuer, ne? Sondern eher, weil ich gesagt habe, ja, das ist mir jetzt zu schade, weil im Stadion selber, mir ist es schon passiert, dass tatsächlich bei einem Derby ein Schalker mal auf mein Trikot geascht hat. Der stand hinter mir, hat geraucht und hat auf mein Trikot geascht. Das okay. Ist mir bei einem Derby mal passiert. So, und wenn ich das mit dem Trikot, da würde ich mich für schämen, wenn das passieren würde, ey.
Okay, gut. Und jetzt kommt wahrscheinlich hinzu, jetzt wo du weißt, dass es doch so einen Marktwert hat, dass man noch eher sagt, muss das ein sehr krasser Anlass sein.
So ja, genau, richtig. Das ist so ein bisschen das Ding, ey.
Zur nächsten Meisterfeier.
Ja, so zur nächsten Meisterfeier könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wenn Dortmund so irgendwie die nächste Meisterschaft mal holt oder Champions League gewinnt oder so, da ziehe ich das Ding auch mal an.
Bis dahin ist das Trikot dann vielleicht 2.000 Euro wert.
Ja, wer weiß es schon, ey. Das ist schon echt abgefahren, ne? Aber das ist schon richtig krass. Vor allem, also ich weiß schon, dass ich enorm viel Glück hatte, aber ich sag mal, in aller Regel gehst du davon aus, dass okay, wenn es eine hohe Nachfrage gibt, produziert das eine Firma halt einfach nach. Nö. Keine Chance, haben sie nicht gemacht. Bei der nächsten, also die haben ja dann nochmal so ein Classic-Trikot rausgehauen, BVB, mit so neongelben Farben und so. Das war auch sehr beliebt. Das haben die aber unlimitiert rausgehauen danach. Ne? Also das war auch irgendwie so, ja, hier, bla bla bla, krasses Trikot und alle fanden es cool. Aber da wurde es, sag ich mal, nicht so künstlich limitiert. Ne?
Ja.
Ansonsten glaube ich nichts. Also ansonsten habe ich, glaube ich, wirklich nichts, was im Wert gestiegen ist. So.
Okay.
Keine Ahnung.
Gut, gut.
Jo.
Dann war das, glaube ich, mit dieser aktuellen Folge Teezeit. Und ich darf unsere Hörerinnen und Hörer in die Woche verabschieden oder in das restliche Wochenende. Trinkt schön Tee.
Ja.
Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.